Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch, am Mikrofon Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, die US-amerikanische Schriftstellerin Erica Jong. 1973 veröffentlichte sie einen Roman-Erstling, der für ganz viel Aufsehen sorgte, Angst vor dem Fliegen, im Original Fear of Flying. Und über die mittlerweile 80-jährige Dame gibt es nun einen Schweizer Dokumentarfilm, Erica Jong Breaking the Wall, vom Regisseur Kaspar Kasic. Über Film und Autorin wollen wir heute sprechen, und zwar mit der Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg und dem Musiker und Autor Balz Nil. Nun also dieser Film über Erica Jong. Marcy Goldberg, wie hat denn dieser Dokumentarfilm gefallen?
Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, Transparenz halber, dass ich zwei Vorpremieren mit Kaspar Kasic auch moderieren durfte, was ich natürlich auch nicht gemacht hätte, wenn ich nicht vom Film sehr überzeugt gewesen wäre. Ich bin schon lang ein großer Fan von Erica Jong, und als ich vor circa einem halben Jahr gehört habe, dass es diesen Doc-Film über sie gibt, endlich einmal, und dass er sogar von einem Schweizer Filmemacher gemacht wurde, war ich sehr gespannt. Und ja, der Film hat mich nicht enttäuscht, im Gegenteil.
Wunderbar. Wir werden darauf zurückkommen, was die Gründe sind und warum du dich schon so lange mit Erica Jong dich auseinandersetzt. Balz Nil?
Mir hat er auch gefallen, aber nicht von Anfang an unbedingt. Ich dachte einen Moment, oh, ich werde leiden, zu viel Partys, zu viel Geschwätz und so. Aber dann habe ich gemerkt, nein, der ist wirklich gut gemacht, der Film. Der geht auf eine elegante Art in die Tiefe. Also eigentlich, man merkt es kaum. Plötzlich ist man irgendwo an einem ganz anderen Ort. Und ich glaube, der hat das sehr gut gemacht. Sehr gut kommuniziert mit dir, finde ich.
Leiden an zu viel New York und zu vielen literarischen Partys und sonstigen künstlerischen Partys, richtig?
Das fürchtete ich am Anfang, ja, in den ersten 20 Minuten vielleicht.
Okay, jetzt die Figur Erica Jong, das wird sicherlich auch ein Teil gewesen sein von dem, warum du dich dafür interessierst als Marcy Goldberg. Seit wann kennst denn du die Schriftstellerin?
Ich kenne sie seit meiner Jugend in den späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren, habe ich in Toronto studiert. Und ich habe schon damals ihr erstes großes Buch, Fear of Flying, Angst vor dem Fliegen, gelesen gehabt. Und dann ist sie im 93 nach Toronto gekommen, um ein Gespräch zu führen über ihr damals neuestes Buch, über den Schriftsteller Henry Miller. Henry Miller, der in den 30er Jahren ein Skandalautor war, weil er Bücher geschrieben hat, wo er auch sehr offen über Sexualität, über erotische Erfahrungen, also autobiografisch gefärbt, aber dann auch in Literatur umgewandelt. Also einfach zwei Stichtitel, Tropic of Cancer, Wendekreis des Krebses, und Tropic of Capricorn, Wendekreis des Steinbocks. Henry Miller, ein Amerikaner, der in den 30er Jahren das Bohème-Leben in Paris gelebt hat und viele andere auch Schriftstellerinnen, Künstler und Künstlerinnen gekannt hat und auch mit vielen dieser Leute auch erotische Abenteuer gehabt. Und dann hat er diese Bücher veröffentlicht. Sie wurden sehr lange in den USA verboten. Es gab auch Zensurprozesse. Und er ist dann ab den 60er Jahren sehr gefeiert gewesen als Schriftsteller, der sozusagen die damals sogenannte sexuelle Revolution vorhergesagt hat. Aber er ist auch zum Teil von bestimmten Feministinnen kritisiert worden oder in Verruf gezogen worden, weil er vermeintlich, angeblich sexistisch über Frauen geschrieben hat. Und Erica Jong war nicht dieser Meinung. Sie hat ihn als eine Art Vorbild gesehen. Sie hat zum Teil doch ambivalente Gefühle gehabt über ihn. Das hat sie dann auch in diesem Buch auch verarbeitet. Aber er hat sie dann auch sehr unterstützt, als sie in den 70er Jahren so ähnlich autobiografisch gefärbte, sehr freizügige Bücher über ihre eigenen Erfahrungen geschrieben hat. Und darum waren sie so ein bisschen so ein intergenerationales Paar.
Ein literarisches Paar.
Genau, literarisches Paar, genau, nicht, also genau. Danke für die Korrektur, das ist wichtig. Und genau, und das hat mich damals sehr fasziniert, weil sie für mich ein paar ja, wie soll ich sagen, vermeintliche Widersprüche auch gelöst hat. Mhm. Dass sie einerseits, also sie war eben eine sehr mondäne Person auch, das hat Balz ganz am Anfang auch angesprochen, also ihr Leben in New York City, High Society, sie kommt aus einem reichen Elternhaus, die ganze Sache mit den literarischen Partys und so weiter, sie hat diese Seite, also wie sie sich kleidet und überhaupt, also diese mondäne Seite auch sehr sinnlich, auch also ihr Interesse auch fürs Erotische, aber sie ist auch eine sehr gebildete Frau, eine extrem gescheite Frau. Sie hat Literatur studiert, sie hat als Lyrikerin angefangen, bevor sie diese Romane geschrieben hat.
Und andere Erfolge.
Ja, genau. Sie hat auch historische Romane geschrieben. Sie ist auch eine sehr lustige und eine bodenständige Person. Und in dieser Kombination hat sie mich einfach sehr fasziniert, dass es möglich ist, gleichzeitig gescheit und sexy zu sein, seriös als gebildete Frau, aber auch noch Lust am Leben zu haben und so weiter. Weil diese Eigenschaften werden leider oft als Gegensätze präsentiert oder dass es nicht möglich wäre, alles gleichzeitig zu verkörpern. Und sie zeigt, dass das geht und auch, dass es wunderbar geht und wie der Film auch zeigt, dass es auch bis ins hohe Alter so funktionieren kann.
Bald, seit wann ist diese Figur Erica Jong Teil vielleicht deines literarischen Interesses oder war sie das überhaupt hier?
Ich habe es wahrgenommen, dass es dieses Buch gibt. Ich habe es nie gelesen, ich habe es mal in der Hand gehabt, habe sicher 10 Seiten oder so gelesen in irgendeiner Ferienwohnung, wo das herumstand, aber ich weiß, in den 70er Jahren war das ein viel diskutiertes Buch, aber ich gebe es zu, ich habe es nie gelesen. Ich habe sie als Schriftstellerin eigentlich nicht gekannt. Ich habe sie als öffentliche Figur gekannt. Und in diesem Film staune ich halt einfach über die vielen Seiten, die sie hat. Dass sie eben Lyrikerin war oder ist, das wusste ich überhaupt nicht. Und gibt es diese schöne Szene, wo sie spontan ein Gedicht entwirft und ja, das ist sehr berührend. Nein, ich habe natürlich einfach das Klischeebild gehabt, Skandalautorin und so. Und ja, und ich hatte nicht wirklich Lust, dieses Buch zu lesen damals. Ja, und darum bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen, eigentlich ganz unvoreingenommen in diesen Film gegangen. Ich wusste, das sind Klischees, was ich habe, jetzt lerne ich jemanden kennen. Und dann hat es mich eben immer mehr interessiert, natürlich, weil der Film macht, der startet irgendwo halt schon bei dem Bild, das man kennt, und dann zeigen sich andere Seiten.
Klischees hast du angesprochen, ich möchte euch mit einem konfrontieren, weil ich habe es gelesen, aber genau mit dem Klischee im Kopf, weil ich dachte, aha, jetzt also wir kriegen jetzt ein Skandalbuch und da geht es jetzt mehrheitlich um Sex. Und ich war ein junger Mann. Und habe mir gedacht, auf die Sendung hin lese ich das Fear of Flying nochmal und habe ein ganz anderes Buch gelesen. Es geht ja auch um Sex, aber es geht auch noch um ganz anderes und vor allem ist es auch extrem lustig. Jetzt die Figur, die du dazumals bei der Lesung gesehen hast, 1993 in Toronto, im Film, ist die dort abgebildet?
Ja, absolut. Und zwar, gell, sie ist auch eine sehr erfrischende Person. Sie kennt keine Hemmungen in dem Sinn. Man darf ihr alles fragen und sie würde fast alles beantworten, auf alle Fragen eingehen. Das hat Kaspar Kasich auch in unseren Gesprächen betont, dass es wie fast keine Tabuthemen gab. Er durfte immer dabei sein. Er hat sie in ihrem Alltag begleitet. Im Film sehen wir auch, wie sie mit ihrem Fitnesscoach im Park irgendwelche Turnübungen macht. Also sie ist wirklich sehr bereit, extrem ehrlich über sich selber nachzudenken und zu reden. Und sie sagt im Film auch, dass das das richtig Befreiende sei. Sie sagt, to tell the truth of our lives. Oder dass dadurch oder indem, dass wir offen über unsere eigene Situation reden, über unsere Gefühle, auch über vielleicht auch Kindheitstraumata oder wie auch immer, dass das der Weg ist zur richtigen Befreiung. Und dieser offene oder freizügige Umgang mit Sexualität ist eigentlich nur ein Aspekt davon. Also darum freut es mich auch, Erik, dass du sagst, also das Buch ist mehr als aus dieser Ruf, das ist kein pornografisches Buch in dem Sinn. Und
nein,
es geht wirklich
nicht
um eine existenzielle Suche von dieser damals jungen Frau. Und also der Weg über die sexuellen Erfahrungen ist ein Teil davon.
Mhm,
also ein wichtiger Teil, aber es darf nicht auf das reduziert werden.
Ja, damals wurde es vielleicht in gewissen Kreisen tatsächlich darauf reduziert, aber ich war echt erstaunt mit, wie man das auch anders lesen kann, wenn man vielleicht diesen ganzen dieses ganze Brouhaha hat das drum gehabt, diesen ganzen Lärm um dieses Buch. Es hat ja immerhin 20 Millionen Exemplare verkauft. Das war ein gigantischer Bestseller, muss man sich mal vorstellen. Da hat natürlich, vermutlich hat das auch damit zu tun, dass eine Frau über Sexualität geschrieben hat in der Offenheit, die man vermutlich dazu noch nicht so richtig kannte. Und darum der Skandal vielleicht auch.
Ja, es ist vielleicht wichtig zu sagen auch, dass Erika Jong auch eben eine sehr lustige Person ist. Dass sie hat auch wirklich ein Gespür für Komik und auch für komisches Timing. Und das ist Kaspar Kasisch gelungen, auch im Film einzufangen, dass sie sehr bereit, auch über sich selber zu lachen, über sich selber lustig zu machen. Dass das Buch damals und zum Teil bis heute noch in diese Ecke gestellt wurde oder wird, das hat natürlich auch mit Sexismus zu tun und auch mit der Art und Weise, wie es im Literaturbetrieb auch bis heute funktioniert. Also es gab vor wenigen Jahren eine Reihe von Artikeln auch in der deutschen Presse, also im deutschsprachigen Feuilleton über die sogenannte Frauenliteratur und dass Schriftstellerinnen bis heute weniger ernst genommen werden im Literaturbetrieb.
Weil sie nämlich weibliche Themen bedienen, was auch immer die sein mögen, oder? Also das ist
genau. Und das, um nur um die Kurve zu, also das sagt Erika Jong auch im Buch, dass also Frauen, das ist immerhin die Hälfte der Menschheit und diese Erfahrungen dürfen nicht marginalisiert werden.
Mhm. Ja, und entlarvend sind ja die Szenen aus den Talkshows. Die finde ich wirklich fantastisch. Es sind ein paar wenige Szenen aus Talkshows und einfach die Körpersprache dieser Talkmaster und wie die da sitzen. Die sitzen ja erhöht. Der eine sitzt erhöht, schaut auf sie herab und kaut noch irgendwie an seinen Fingernägeln herum, hat jedenfalls die Hand im Mund und spricht mit dir, zwar freundlich, aber eigentlich von der Haltung her total überheblich. Und sie ist einfach total souverän. Weder aggressiv noch irgendwas, sondern einfach absolut gerade heraus. Und sie lässt sich auch nicht beirren von dem. Aber das sind wahnsinnige Arrangements, dass die so mit ihren Gästen reden konnten. Ist eigentlich heute immer noch so, dass in diesen Late-Night-Shows erhöht sitzen, die Moderatoren.
Nein,
und die Gästetiefe.
Eher nicht. Wobei, es ist schon so, dass die Talkmaster, und das sind in den Late-Shows bis jetzt mit der glänzenden Ausnahme von Joan Rivers eine Zeit lang, das sind nach wie vor alles Männer, die diese Abendshows hosten, die sitzen hinter einem Schreibtisch meistens und dann sitzen die Gäste auf dem Sofa. Mhm. Und das heißt, also es gibt diese
ein Gefälle ist schon
ja,
immer noch
genau.
Da. Ja?
Ja, aber was auch, also ich meine, diese Aufnahmen, die sind wirklich Perlen auf eine Art, weil sie einfach so extrem sind. Der eine, sobald sie auf die Bühne kommt, er sagt dann einfach so beiläufig beim Begrüßen irgendwie, ja, wie bist du denn angezogen?
Auch wenn es ums Literarische ging, also ich glaube, das passt zu dem, was du gesagt hast, Balz, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so was Gönnerhaftes.
Absolut.
So wie der Onkel zu seinem Neffen, der jetzt gerade zum ersten Mal ein Papierflugzeug gefaltet hat. Das hast du aber gut gemacht.
Ja, genau, so in der Art, ja.
Ja, und sie macht eben, sie macht das, sie nimmt das auch sehr souverän entgegen und schafft es auch wirklich seriös über ihre Arbeit zu reden. Und irgendwann geht es eben auch darum, dass sie auch kämpfen muss, um weiter in Ruhe schreiben zu können und recherchieren und arbeiten zu können, auch trotz dieses ganzen Rummels und was von ihr auch erwartet wird. Also ich möchte, wegen Archivmaterial möchte ich noch sagen, es gab letztes Jahr einen Dokumentarfilm über Alice Schwarzer, wo es auch ähnliche, auch wirklich verheerende Archivszenen gab, wie sie auch in den deutschen Talksendungen zur gleichen Zeit aufgetreten ist. Und sie hatte auch diese Stärke und die Körpersprache war fast noch schlimmer. Es gibt eine Szene, wo sie sich dann auch über den männlichen Gegenüber lustig macht, weil er so extrem breitbeinig auf dem Sofa sitzt und auf eine aggressive Art. Und ich finde den Vergleich auch spannend, weil im Gegensatz zu Alice Schwarzer, die aus meiner Sicht die Kurve zur heutigen Zeit nicht gekriegt hat, ist Erika Jong nach wie vor eine sehr relevante Figur und funktioniert nach wie vor als Vorbild und als Mentorin auch für jüngere Menschen.
Also diese Relevanzdiskussion, das möchte ich nachher nochmal aufgreifen, jetzt bald. Du hast am Anfang gesagt, ja, du hast ein bisschen gefürchtet, so High Society, New York, man steht ein bisschen mit so die Küppli-Gesellschaft. Wo fing es denn an, dich wirklich reinzuziehen? Also was an dieser Figur hat dich denn interessiert?
Also spätestens beim Gespräch mit ihrer Schwester, das ist wirklich eine Perle, dieses Gespräch. Und die Schwester ist ja ein ganz anderer Typ und die sagt an einer Stelle, ja, ihre Art, sich abzusetzen von den Eltern wäre gewesen, normal zu werden. Weil die kam so aus einer Bohème-Familie, kann man, glaube ich, schon sagen, die Eltern irgendwie künstlerisch tätig. Und diese Schwester, die Normalität so betont. Und es ist einfach ein schönes Gespräch. Und man merkt, dass das Gespräch offenbar ist, das wirklich war das spontan, das war nicht irgendwie groß inszeniert und geplant. Ja.
Etwas, was mir total gefallen hat und auch wegen meiner eigenen Reaktion, war die Unterhaltung mit dem Handwerker am Telefon. Sie ist am Telefon und benimmt sich so dermaßen bestimmt, dass ich einen kurzen Moment erschrocken bin und gedacht habe, was sind jetzt diese freundlich aussehende ältere Dame, die irgendwie einfach auf ihrem Terrain stehen bleibt und plötzlich gemerkt, das ist auch eine sehr männliche Blickweise. Weil von Mann würdest du das als ganz normal empfinden, dass er da mit einem Handwerker und halt sagt, ja, wann, also natürlich werde ich den Ton meiner Stimme senken, wenn das passiert, was ich will. So. Das hat mir extrem gut gefallen an ihr.
Also nur damit ich das verstehe, du sagst männlich im Sinn von deiner Reaktion,
ja,
nicht
meine
männlich,
Reaktion.
Dass sie sich wehrt, weil das, ich würde mich
nicht
dagegen wehren.
Nein, meine Reaktion drauf ist
ja,
irgendwie dieses ein bisschen ja. Erschrecken, was machen die da, die ältere Dame, muss man sagen, weil sie wirkt ja gar nicht so.
Ja,
sie wirkt ja sehr jung.
Ich denke, das hat verschiedene Aspekte. Ich meine, das eine ist eben auch so dieses so New York Feeling, oder? Wo die Leute dort, ich meine, um dort zu überleben, muss man ein bisschen streitbar sein, weil, oder? Also man muss sich schon ein bisschen durchs Leben kämpfen und sich behaupten. Und als ältere Dame erst recht. Aber diese Szene zeigt für mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ihre privilegierte Seite, weil sie redet auch ins Telefon schon ein bisschen wie eine Hausherrin mit ihren Bediensteten. Und das ist dann, also ich denke, sie gibt auch gern zu, dass sie aus reichem Haus kommt und dass sie sich gewohnt ist, mit diesen Privilegien zu leben. Und der Film zeigt das auch offen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo sie sich kritisieren lässt oder wo, also nicht unbedingt kritisieren, aber das ist, das steht schon zur Diskussion, dass sie obwohl sie auf einer emotionalen Ebene und zwischenmenschlich und existenziell sich durchs Leben kämpfen musste, also finanziell, material, war sie immer schon sehr privilegiert. Und das gehört auch einfach dazu. Also es gäbe andere Schriftstellerinnen, Biografien, die ein bisschen anders verlaufen sind.
Aber du hast ja genau das Thema angesprochen, eben wir erzählen uns die ganze Zeit irgendwie nicht ganz die Wahrheit und sie verlangt ja Offenheit und man erlebt sie ja in dem Film auch als mitunter auch ein bisschen widersprüchliche Figur. Manchmal denkt man, Gott, ist die Dame eitel und im nächsten Moment steht sie im Park und macht irgendwelche Körperübungen, bei denen man denkt, also ohne eitler geht's jetzt nicht, oder?
Ja, ich denke, das macht ihr Charme aus. Und wie ich gesagt habe, dass sie wie so scheinbare oder vermeintliche Widersprüche in sich vereint. Das ist auch das Spannende dabei.
Aber die Szene mit dem Handwerker, die ist mir auch ein bisschen peinlich. Erstens ist ein absoluter Standard, in New York findest du keine Handwerker. Das liest du an vielen Orten. Und dann halt schon ein bisschen die reiche Dame, die da den Handwerker irgendwie die Leviten liest. Eben, da war es mir noch ein bisschen unbehaglich. Und dann die Partyszenen und alle diese Elemente. Aber da kamen ja auch schon die Aufnahmen vom Lockdown in New York, diese absolute Ruhe in den Straßen, diese unheimliche Ruhe. Und dort hinein im Off die Konversation am Telefon mit dem Regisseur. Und das fand ich dann wirklich, wirklich spannend. Da merkte ich, ja, das wird interessant.
Da deutet sich etwas an, diese absolute Ruhe, und man kommt nicht mehr zueinander und hört einander halt per Telefon so.
Ich möchte doch noch kurz zu dieser Handwerkerszene zurückkommen, weil ich meine, es hat eine Funktion im Film auf verschiedenen Ebenen, oder? Das eine ist, dass wir relativ früh sehen, wie offen sie ist, oder? Sie lässt sich in dieser Situation filmen, und das darf auch in den Film geschnitten werden. Sie hat, also gemäß Regisseur hat sie, es gab nichts, wo sie gesagt hat, das muss sie rausnehmen. Das andere aber ist, und das ist für mich noch interessanter auf eine Art, es geht darum, dass die Waschmaschine kaputt ist und sie muss sich jetzt um das kümmern, statt zu arbeiten.
Ja, das, ja.
Oder? Und dann sagt sie nachher auch, das ist genau das Schriftstellerin leben, und sie sagt, Thomas Mann wäre das nie passiert. Er hätte sich nicht um die kaputte Waschmaschine kümmern müssen, als männlicher, angesehener Schriftsteller. Und ich denke, das ist, oder da kommt auch so ein bisschen die, auch also wie man es heute sagt, Intersectionality oder die Intersektionalität ins Spiel, dass es verschiedene Challenges gibt auf verschiedenen Ebenen. Also es geht einerseits um die Genderrollen, auch um den sozialen Stand, auch die ethnische Zugehörigkeit. Also es gibt eine Reihe auch körperlicher Unversehrtheit und eine ganze Reihe von Eigenschaften oder Elementen, die Identität ausmachen. Und je nachdem, wie du so bestückt wirst, wirst du das Leben und die Gesellschaft ganz anders wahrnehmen.
Aber eben die Offenheit, das hat mir eben schon gefallen, dass sie weit möglichst also quasi sich selbst auch preisgibt und auf die Gefahr hin, dass das manchmal halt ja nicht ganz so die angenehmsten Seiten gezeigt werden, auch im Film.
Ja, und sie lässt sich halt auf eine Art Film ein, die sie offensichtlich nicht so gut kennt. Offenbar, die amerikanischen Portrait-Filme sind häufig mit vielen Statements von anderen Schriftstellern.
Ja, die Talking Heads-Geschichten.
Ja, alle diese Sachen. Und das ist ja überhaupt nicht bei diesem Film. Wobei ich nicht unbedingt überzeugt bin, dass das nur eine europäische Art ist, Filme zu machen. Zum Beispiel der Film über Patti Smith, der ist eigentlich auch so gemacht. Sehr privat, sehr nah. Ich glaube nicht, dass das amerikanisch-europäisch ist. Das kann man nicht über diesen Leisten schlagen. Aber es ist eben ein Film, der sehr nah an die Person herangeht, und nicht ein Film über eine Person, sondern mit der Person, mit der Protagonistin.
Ja, ich denke, es ist mehr eine Frage Autorien-Dokumentarfilm versus Fernsehdokumentation. Das ist vielleicht mehr der springende Punkt. Aber es ist schon, das ist auch etwas, was Kaspar Kasich in den Gesprächen auch angetönt hat, weil für mich, ich war sehr erstaunt auch, dass es bis jetzt noch keinen Dokumentarfilm, keinen seriösen über sie gegeben hat. Also immerhin, sie ist eine sehr bekannte, erfolgreiche, einflussreiche Schriftstellerin. Sie ist 82. Sie hat seit ihren ersten Erfolgen in den 70er Jahren immer wieder Bücher veröffentlicht, auch historische Romane, auch weitere autobiografische Schriften, Memoiren. Neben Fear of Flying gibt es auch Fear of 50 über die Midlife-Krise, und in letzter Zeit auch Fear of Dying, Angst vor dem Sterben, wo sie ihre betagten Eltern, also mit ihrer Sterblichkeit begleitet. Das heißt, sie ist eigentlich immer relevant geblieben, und trotzdem gab es bis jetzt, also bis zu diesem Fall, noch keinen seriösen Porträtfilm über sie. Kaspar Kasich hat dann in der Diskussion gesagt, dass das in den USA wie kein Thema ist, weil sie so oft diese Fernsehauftritte hat, meint man, dass sie sozusagen als Thema abgedeckt sei, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist auch das Spannende bei ihm, dass er auch diese Fernsehauftritte, wie wir auch schon besprochen haben, wie in den Film rein positioniert. Und die werden dann Teil der Erzählung ihres Lebens.
Du hast vorhin die Relevanz angesprochen, Marcy. Dazu gehört ja nicht nur in dem, was sie schriftstellerisch macht, sondern auch die Bedeutung quasi für junge Frauen heutzutage. Wie wirkt denn das? Also ich meine, da ist sie, diese 80-jährige Dame, und ich hatte schon das Gefühl beim Lesen dieses Buchs, Angst vorm Fliegen, dass diese Hauptfigur ja wahrscheinlich relativ viel mit ihr zu tun hat, aber es hat so was recht feministisch, aber undoktrinäres. Beides zusammen. Ist das die Relevanz, die sie heute noch haben kann?
Ja, ich denke unter anderem dass die Bücher sehr zugänglich sind. Das sind keine irgendwie Manifestos in dem Sinn, sondern weil sie so offen und großzügig, freizügig über sich selber schreibt, sie teilt so viel von sich selber, und das wirkt auch noch sehr einladend. Im 2013, als das Buch 40 Jahre alt wurde, gab es eine Reihe in den New York Times. Also wollen wir dieses Buch immer noch lesen? Ist das Buch relevant geblieben? Und es gab dann auch Interviews mit jungen amerikanischen Schriftstellerinnen. Also das ist keine wissenschaftliche Studie, aber in diesem Fall haben auch die jüngeren Leute gesagt, dass Erika Jong und ihr Buch tatsächlich eine Vorbildfunktion hatten. Und natürlich hat die sogenannte sexuelle Revolution noch ein paar Wendungen genommen seither. Und diese sogenannte Sex Positivity der 70er Jahre ist in letzter Zeit auch zum Teil in Frage gestellt worden von jungen Menschen, nicht nur Frauen. Ich meine, wir reden heutzutage auch anders von Gender, oder? Mehr als ein Spektrum, als in diesem binären. Aber dass junge Menschen mit dieser Hookup-Kultur, was mit diesen also Dating-Apps auch zusammenhängt, dass das auch mehr in Frage gestellt wird. Aber das ist natürlich auch nicht die Vision von Sexualität, die sie hatte. Es ging ihr nicht darum, unbedingt ja, mit wildfremden Menschen über Tinder oder wie auch immer abzumachen. Also das war auch auf einer Fantasieebene, die sie von diesen sogenannten Zipless-Begegnungen geredet ja, hat. Genau, aber sie ist auch, ich meine, sie hat sich nie politisch engagiert, wie an Demonstrationen teilnehmen und so, wie andere Leute aus dieser Zeit. Aber sie hat natürlich zum Beispiel auch die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützt. Also sie ist auch eben, sie ist wie so up to date geblieben. Was sind die Kämpfe und was sind die Menschenrechtsthemen von heute? Und ich denke, andere Leute, also was wir immer wieder sehen, diese rebellische Generation, diese 68er-Generation, zu der sie schon ein bisschen gehört, diese Leute sind zum Teil inzwischen auch sehr konservativ geworden und auch sehr, also ich finde es zum Teil sehr schade und zum Teil ein bisschen erschreckend, wie sie sich heutzutage positionieren. Die Alice Schwarzer wäre für mich auch ein Beispiel, dass sie auch transphob ist und dass sie auch rassistische Äußerungen immer wieder bringt. Und Erika Jong hat viel besser als andere Menschen aus dieser Generation, aus meiner Sicht, die Kurve gekriegt, sodass es nicht schwierig ist, sie in der heutigen Zeit noch zu unterstützen. Oder es gibt andere Vorbildfiguren aus der Zeit, die uns viel bedeutet haben, aber wir müssen uns wie von ihnen ein bisschen trennen oder distanzieren, weil sie heute nicht mehr tragbar sind und sie ist ganz eindeutig nicht so ein Fall.
Was mich eben noch interessiert hätte, Balz, das Bild von dieser Dame, das du gekriegt hast, dieser Schriftstellerin, Erika Jong, am Anfang ohne groß was zu wissen, aber trotzdem aus Interesse im Kinosaal gesessen, was für ein Bild trägst du davon?
Also ich sehe jetzt zwei Bilder, die junge Erika Jong und die alte Erika Jong. Und bei der jungen Erika Jong fällt mir auf, dass sie in dieser Zeit eigentlich, soll ich sagen, mit diesen Bewegungen, Hippie-Bewegungen und so, eigentlich nichts zu tun hat. Sie wirkt für mich dort eigentlich sehr, sehr mittelständisch. Aber nicht in dem, was sie sagt. Das ist ganz was anderes. Aber wie sie auftritt, ich habe das Gefühl, sie gehört nicht irgendeiner Bewegung an. Und das habe ich eigentlich bei der alten Frau auch das Gefühl, sie muss sich nicht von der jungen Frau distanzieren oder absetzen. Das ist, wahrscheinlich ist sie im Einklang damit. Das Gefühl habe ich so. Und ich habe den Eindruck, den ich von ihr habe, ich habe eigentlich einen großen Respekt vor ihr und auch in dem Sinn, dass ich wahrscheinlich ein bisschen eine Begegnung mit ihr ein bisschen auch fürchten würde. Und ich denke, der Regisseur, der hat sich ihr sehr vorsichtig angenähert und ist dann so weit gegangen, wie er konnte und ist aber, glaube ich, ein großes Risiko eingegangen. Ich meine, die hat keine Szenen kontrolliert und gesehen und er hat ihr den fertig geschnittenen Film gezeigt. Ich hätte das nie gewagt, sowas. Und dass sie dann den absegnet und keinen einzigen Schnitt verlangt, das konnte, glaube ich, nicht unbedingt so erwarten.
Aber das fördert natürlich auch den Respekt vor dieser Figur.
Ja, natürlich.
Dass
ja,
sie das
ja,
nämlich auch ja, zulässt,
ja,
oder?
Ja, ja.
Ja, also ich denke, das ist sehr richtig, dass sie nicht Teil ist von einer politischen Bewegung und sie äußert sich eher selten zu explizit politischen Themen. Im Gegensatz übrigens zu ihrer Tochter, die Molly Jong-Fast. Sie ist eine politische Kommentatorin in den USA, die auch auf Podcasts und in vielen Artikeln und Kolumnen auch sehr teilnimmt an den aktuellen politischen Debatten. Zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, das in den USA wieder aufs Spiel gesetzt wurde und auch bei anderen Themen. Also die Tochter macht so explizit mehr eine politische, journalistische Arbeit. Die Mutter steht eher mehr für eine humanistische, persönliche Entfaltung, die auch, also da könnte auch der Vorwurf kommen, dass das eben auch eher privilegierte Personen in der Lage sind, so etwas zu machen. Aber sie auch in all ihren Büchern, dadurch, dass sie über allen Lebensphasen nachgedacht hat und auch über Familienbeziehungen und über die Rolle der Eltern im Leben des Kindes und über andere Themen, sie ist auch bedeutungsvoll geblieben für sehr viele Menschen. Und dass zum Beispiel Kaspar Kasic sie entdeckt hat über ihr Buch Fear of Dying, über ihre Eltern und über Sterblichkeit und so, zeigt auch, dass sie, oder ist es einfach falsch, sie in diese eine Schublade zu stecken.
Aber es ist ja wie ein öffentliches, also ein Werk, also öffentliches Nachdenken über das Leben quasi, wenn man so will, oder?
Ich finde das natürlich schön, dass es diese Trilogie gibt. Fear of Flying, Fear of 50, Fear of Dying. Das ist schon toll. Aber jetzt nehme ich noch Wunder, weil eben, du hast wahrscheinlich einige Bücher von ihr gelesen. Ist das völlig anders, wenn sie historische Romane schreibt, als wenn sie so ein Buch schreibt wie Fear of Dying? Ist das mehr essayistisch oder ist es auch literarisch, fiktional?
Also ich muss gestehen, die historischen Romane kenne ich weniger, aber von ihren Aussagen weiß ich, dass sie da auch sehr seriös recherchiert. Wir sehen auch im Film, dass sie sehr viel Zeit in Venedig verbracht hat, weil sie auch ein Buch geschrieben hat, das angesiedelt ist in der Geschichte von Venedig, auch in der aus dem jüdischen Ghetto dort. Oder
ist auch eine Geschichte für sich. Buch. Ich möchte es eben lesen.
Genau, jetzt also das, der Film macht Lust, auch alle ihre Bücher zu lesen. Ich habe mich mehr eben auf diese so vom Leben, vom zeitgenössischen Leben geprägten Bücher konzentriert, die zum Teil, gell, es muss vielleicht auch betont werden, Fear of Flying und Fear of Dying, Angst vorm Fliegen und Angst vorm Sterben, das sind Romane, die sind explizit als Romane angekündigt. Und Fear of 50, keine Angst vor 50, ist ein Memoir. Aber natürlich sind die Romane auch sehr autobiografisch geprägt.
Und stellt man sich vor, ja.
Ja, sie hat auch natürlich zum Teil, sie hatte auch Schwierigkeiten, auch mit der anderen Schwester, die, glaube ich, nicht mehr lebt, hatte sie Schwierigkeiten, weil sie einiges aus dem Privatleben oder aus der Ehe des Schwesters ins Buch genommen hat und auf eine unvorteilhafte Art und Weise.
Das kommt ja auch vor im Film.
Und es kommt im Film vor, dass die Schwester sie an einer Tagung denunziert hat und gesagt hat, hey, also ich habe jahrzehntelang damit leben müssen, dass du so über meine Ehe geschrieben hast. Und das war auch ein Konfliktpunkt zwischen den beiden. Also gell, es ist auch nicht ohne, wenn Menschen, also diese Art Autofiktion oder so, auf Englisch sagt man thinly disguised oder so. Mhm.
Ganz, ganz wenig verhüllt oder versteckt.
Genau, autobiografische Sachen schreiben über andere Menschen im Leben der schreibenden Person. Ja.
Ein Aspekt wurde mal ganz kurz angetippt, noch zum Schluss, der Humor. Ich finde sie eine wahnsinnig witzige Person.
Ja, finde ich auch, ja. Also Humor heißt ja nicht nur witzig, Humor heißt einfach, dass du ein Klima um dich herum schaffen kannst, wo viel möglich ist, finde ich. Das muss nicht ein Witz sein. Und ich finde, eine der schönsten Szenen, diese kurze Szene mit der Gondoliera in Venedig, ich weiß gar nicht, ob sie die ganz spontan ansprechen dort, diese Frau, und die spricht ja ganz kurz einfach darüber, wie unangenehm es ist, dauernd fotografiert und gefilmt zu werden. Und sie wird ja gleichzeitig auch gefilmt und man merkt, es ist ihr ein bisschen unangenehm. Aber mir gefällt einfach auch, wie sie mit ihr spricht. Und diese Figur einfach, diese Frau gefällt mir einfach, wie sie dort, sie sagt ja fast nichts. Aber das Thema in der Öffentlichkeit zu stehen. Da ist diese berühmte Schriftstellerin Erika Jong und da ist eine Gondoliera. Und beide stehen auf ihre Art in der Öffentlichkeit und müssen sich irgendwie zurechtfinden damit und sich wehren dagegen.
Ja, also ich, spannend finde ich auch eben ihr Umgang auch mit Liebe und Sexualität. Also ich denke, das muss doch noch erwähnt werden, obwohl wir wollen sie nicht schubladisieren mit dem. Aber der Film zeigt auch, sie ist jetzt in vierter Ehe.
Ja, dieser Mann,
endlich
die Beziehung
einmal,
zu dem Mann.
Wirklich?
Scheidungsanwalt, ironischerweise könnte
ja,
man sagen.
Ja, genau. Und ja, und dann auch das Thema auch so, ja, Erotik und Sexualität auch im Alter ist auch, also das zeigt auch, dass sie eben die bringt immer noch Themen, die auch so viele Menschen ansprechen.
Ja, und ich glaube, die haben eben ein humorvolles Verhältnis zueinander, die beiden. Das merkst du sofort. Die wunderschöne Szene, wo sie über ihn spricht und sagt, er ist Scheidungsanwalt, aber er mit seiner Empathie sollte eigentlich ganz was anderes machen. Und er hört so halb zu. Und dann sagt er irgendwann, ja, er spricht nur weiter, die Hälfte von dem, was sie sagt, stimmt.
Und dann sagt er später noch, aber mein Job als Scheidungsanwalt ist, die Leute glücklich machen.
Ja, genau.
Was, wo man merkt, natürlich, er hat natürlich auch diesen humorvollen Zugang. Jedenfalls, Marcy hat gesagt, es mache Lust auf mehr Lesen von Erika Jong. Die Serenissima steht für dich an, vielleicht ein historischer Roman. Bald Fear of Flying, doch nochmal?
Nein, eben doch Serenissima.
Ich möchte mich mehr auch mit ihren Gedichten auseinandersetzen. Ich habe gemerkt beim Schauen des Films, dass das bei mir zu kurz gekommen ist. Und Balz hat schon erwähnt, es gibt eine sehr eindrückliche Szene im Film, wo sie, also sie wird einfach in ihrem Arbeitszimmer gefilmt und kommt plötzlich auf die Idee für ein Gedicht und schreibt es als Entwurf und liest es dann auch vor. Und dann sagt sie auch, ich habe mir den Satz notiert, «Unless I write it down, it doesn't exist and neither do I».
Mhm.
Und das ist bei mir, ich denke, das Allerspannendste ist diese Idee von, also des Schriftstellerlebens oder des schreibenden Lebens oder the writing life und wie sie sich gegenseitig befruchten. Das ist für mich wirklich das Bleibende.
Ist dir die Handschrift aufgefallen? Sie hat eine ganz große Handschrift und eine Großzügigkeit in der Handschrift und sie füllt wirklich ein Papier mit Bögen und es ist eine tolle Handschrift, finde ich.
Ja, ich meine, sie ist auch als Zeichnerin ausgebildet. Also das, wir sehen auch, dass sie zum Teil auch, also es gibt Gemälde in diesen Arbeitszimmern, sie hat mehrere Arbeitszimmer, was eben mehrere Häuser besitzt. Und das wäre wieder bei ein Thema Privileg. Aber ja, sie hat einfach dieses Gestalterische, hat sie eben auch, ja.
Erika Jong, eine Schriftstellerin in einem filmischen Porträt, in einem Schweizer Dokumentarfilm namens Breaking the Wall. Erika Jong vom Regisseur Kaspar Kasic über den Film. Und die Autorin haben wir gesprochen heute mit dem Musiker und Autor Balz Nil und der Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg. Mein Name ist Erik Fackung.